meine lieben Damen und Herren, verehrtes Publikum, liebe Kinder. Sie können sich nicht vorstellen, wie oft ich in den letzten Minuten die Moderation nochmal geändert habe, weil das ganze Programm sehr improvisiert heute sein wird, deswegen nicht weniger schöner. Nachdem das Gala-Konzert erstmal abgesagt werden musste wegen unsportlichem Wetters, ließ sich der harte Kern der Musiker dennoch nicht davon abbringen, trotzig dem Wetter zu trotzen, um gran operianischer Weise ihre Weiheverspielung weiter zu frönen. Wir begrüßen Sie daher auf das Herzlichste zu diesem kleinen Event. Es wird sehr bunt werden, wenn auch etwas kurz dafür bleibt, mehr Zeit zum Trinken und zum Essen, wozu wir Sie auch sehr herzlich begrüßen. Und die Moderation erlaubt sich ab und zu ein paar Brocken damaliger zeitgenössischer Weiheversprechungen mit einzufügen, um sie ein wenig durch die Stücke zu führen. Sie hatten soeben gehört, das Klarinettenquartett Forza Converdi. Und nun kommen wir zu einem anderen Komponisten, zu Wagner. Nun, Verdi und Wagner ist so eine Art Unbeziehung. Persönlich sind sich Verdi und Wagner nie begegnet. Doch der heutige Abend wird es schaffen, diese charakterlich eher ungleichen Künstler zu vereinen. Wagner war verschwendungssüchtig, notorisch verschuldet, extrem extrovertiert und ichbezogen, antisemitisch, ein Phantast ohne jede Bodenhaftung. Nicht nur in musikalischer Hinsicht sei der zeitweise steckbrieflich Gesuchte ein Revoluzer gewesen. Verdi hingegen war introvertiert, ruhig, nüchtern, aber selbstbewusst, geschäftstüchtig, bodenständig, verletzlich und hochsozial engagiert. So gründete er beispielsweise sein Altenheim für verarmte Musiker. Einen Verdianismus analog zum Wagnerismus hat es aber nie gegeben. Doch nun zu unserem ersten Wagner, dem Tannhäuser. Grillparzer meinte zu der Ouvertüre des Tannhäuser Folgendes: Ich habe die Ouvertüre zum Tannhäuser gehört und bin entzückt. Das heißt gegenwärtig. Denn während des Anhörens taten mir die Ohren ziemlich weh. Ich bemerkte aber gleich, dass es sich hier nicht um ein Vergnügen für das Ohr, sondern um den Sinn und die tiefere Bedeutung handle. Über diese Bedeutung waren übrigens ich und einige neben mir sitzende Kunstfreunde, die damals gleich mir nicht einmal den Titel des Werkes kannten, sehr im Zweifel. Der eine meinte, die Musik drückte den russisch-türkischen Krieg aus, wo die Posaunen und Trompeten des christlichen Chorals den Todesmut der Russen und das Zittern der Violinen die Furcht der Türken versinnlicht, obwohl in Wahrheit die Türken sich nicht zu sehr zu fürchten schienen. Zwei andere dachten, der eine auf die Erschaffung und der andere auf den Untergang der Welt. Endlich gab uns ein freundlicher Mann, leider erst am Schluss der Ouvertüre, das Programm des Verfassers. Nun erst waren wir im Klaren und beschlossen, diese herrliche Ouvertüre bei keiner späteren Aufführung zu versäumen. Ein alter Herr, der hinter uns saß, meinte zwar, man sollte lieber nur das Programm lesen und die Musik gar nicht hören, um die Meinung des Tondichters ganz zu fassen, aber wer wird auf Leute achten, die hinter der Zeit zurückgeblieben sind? Es lebe der Fortschritt. Nun kommen wir zu dem Stück Lied an den Abendstern. Und bevor nun das Tenorhorn und das Ensemble den Abendstern anbeten werden, möchte ich die Worte dazu beisteuern, damit Sie wissen, wovon das Instrument erzählt. Lied an den Abendstern. Wie Todesahnung, Dämmerung deckt die Lande, umhüllt das Tal mit schmerzlichem Gewande. Die Seele, die nach jenen Höhen verlangt, vor ihrem Flug durch Nacht und Grausen bangt. Da scheinest du, o Lieblichster der Sterne, dein sanftes Licht entsendest du der Ferne, die nächt'ge Dämmerung teilt dein lieber Strahl und freundlich zeigst den Weg du aus dem Tal. O du, mein holder Abendstern, wohl grüßt ich immer dich so gern. Vom Herzen, das sie nie verriet, grüß sie, wenn sie vorbei dir zieht. Wenn sie entschwebet dem Tal der Erden, ein sel'ger Engel dort zu werden.
Was wir jetzt hören werden, das hört man nur ganz selten, also im Blasorchester vielleicht mehr, aber so solistisch und so hervorragend gespielt wie von Tobias Ungar, hört man es eigentlich quasi nie. Das ist ein Tenorhorn.
Thank you. Der Dirk bat mich, die Namen der Mitspieler noch anzusagen. Am zweiten Fagott war der Anton Engelbach. Und Echter Tanzstatter. Ich war mit daneben Jonas Imkampel aus Fast Heilbronn. Und Eduardo Calzada und Hanno Bibi.
Unverkennbar, Queen, Bohemian Rhapsody in einer unglaublich schön romantischen Version. Sie sehen, Sie sind noch ein bisschen getümmelt jetzt an den Noten. Das liegt daran, dass es ein unglaublich spontaner Einwurf sein wird, der jetzt folgt. Und zwar ein Männerchor. 1844 entstand das Chorwerk im treuen Sachsenland für vierstimmigen Männerchor und Blasorchester. Komponiert wurde das Werk für den Sachsenkönig Friedrich August II. Jedoch gab es keinen besonderen Anlass und keinen offiziellen Auftrag. Wagner schrieb sowohl den Text als auch die Musik als spontanen Ausdruck seiner Zuneigung gegenüber dem vom Volk vielgeliebten Monarchen. Und wahrscheinlich auch, um bei jenem einen Stein im Brett zu haben. Die Uraufführung dann in Pillnitz, ein wunderschöner Ort bei Dresden, anlässlich der Rückkehr des Königs nach einem Englandbesuch, wurde von nicht weniger als 300 männlichen Chorsängern und 120 Instrumentalisten bestritten. Der König zeigte großen Gefallen an diesem neuen Werk, das auf seinem Geheiß gleich wiederholt werden musste. Später beschrieb Wagner dieses Ereignis als der schönste Sommertag, dessen ich mich in meinem Leben erinnern kann. Nun hören Sie im Anklang an die Originalbesetzung mit Blasorchester eine gänzlich spontane Fassung für drei Männerstimmen. Vier Männerstimmen sind es mittlerweile, wunderbar. Zwei Klarinetten, nein, vier Fagotte. Wunderbar, ich habe es auch. Ich wünsche viel Vergnügen.
Die Spontaneität, wie dieser Männerchor zustande gekommen ist für den heutigen Abend, deckt sich übrigens auch ganz gut mit der des Komponisten. Der hat sich nämlich sehr zum Ärger seines Theaterkapellmeisters und seines Direktors eigenmächtig aufgemacht und hat diesen Männerchor geschrieben und dem König zugeeignet. Darauf waren die beiden natürlich berechtigtermaßen völlig sauer, aber Wagner, nicht dumm, hat einfach seinem ersten Theaterkapellmeister dann das Dirigat überlassen und die Königin hat auch das Dirigat nochmal entsprechend gelobt. Nun also ganz spontan.
Oh. Also dann kann ich auch meine Mitspieler mal ansagen, der Reihenfolge nach, wie sie kommen. Jörg Angerer aus Bad Cannstatt. Karelis Kaisaner, passt aus Bad Cannstatt. Und Thomas Engelbach, auch aus Bad Cannstatt.
Thank you.
soeben Highlights aus La Traviata in der Fassung für Klarinettenquartett. Als nächstes hören wir den Last Tango in Bayreuth von Peter Schickele. Und dazu möchte ich uns einstimmen mit einem kleinen Gedicht von Klabund, Tango. Tango tönt durch Nacht und Flieder. Ist's im Kurhaus die Kapelle? Doch es springt mir in die Glieder und ich dreh mich schnell und schnelle. Tango, alle Muskeln spannt er, Urwald und Lianentriebe, Jagd und Kampf, und wie ein Panther schleich ich durch die Nacht nach Liebe. Von Bayreuth nun nochmal nach Bayreuth. Wagner, Herr des Rings. Was wurde nicht alles über ihn, seine Musik und seine Dichtung geschimpft? Wagner, der schlaue Rattenfänger von Bayreuth, der dreiste Musikscharlatan, Hokuspokusmacher, der weder ein großer Dichter noch ein großer Musiker, sondern nur ein dekoratives Genie sei. Man schaukele bei der Lektüre des poetischen Ungetüms seekrank zwischen Ärger und Lachen. Und ein anderer meinte, wer sich einmal am Gaukelspiel des Nibelungenringes satt gesehen und von dem unnatürlichen Liebesqualm deshalb hat anräuchern lassen, der wird nach der Wiederholung dieser ungesunden Kost und Luft kein besonderes Verlangen tragen. Nun ja, also wir finden, dass die Musik sowie die Dichtkunst Wagners sehr wohl zur heutigen Unterhaltung beitragen kann. Und es ist so, als Dirk Altmann uns gefragt hat, ob wir ein bisschen Text beisteuern wollen, haben wir gesagt, wir machen nur mit, wenn wir auch Sächsisch reden dürfen. Denn Sie wissen, Wagner, Sachsen, ganz wichtige Verbindung. Und wir haben einen sehr schönen Auszug aus dem Rheingold gewählt, der textlich hochkompliziert ist. Es gibt massenhaft Alliterationen, die müssen erstmal gekonnt ausgesprochen werden. Und damit uns das nicht so schwer fällt, machen wir das lieber auf Sächsisch. Bitte schön.
Auch Wagner hatte ja eine, wie man sagt, näselnde sächsische Aussprache. Also hier.
Alberich, bitte.
Hehe, ihr Nicker, wie seid ihr niedlich, neidliches Volk. Doch, garstig, glitschiger Glimmer, wie gleit ich aus, mit Händen und Füßen nicht fasse, noch halt ich das schleckige Schlüpfer.
Welgunde, pfui, du haariger, höckriger Geck, schwarzes, schwieliges Schwefelgezwerg.
Falsches Kind, galter, krätischer Fisch, schein ich nicht schön dir? Niedlich und neckisch, glatt und glau, heiße Buhle mit allen, ist dir eklig mein Balg.
Floßhilde, deinen stechenden Blick, deinen struppigen Bart, oh, seh ich ihn, fasst ich ihn stets. Deines stacheligen Haares, strammes Gelock, umflößt es Floßhilde ewig. Deine Krötengestalt, deiner Stimme Gekrächz, oh, dürft ich staunend und stumm sie nur hören und sehen.
Ihr schmählich schlaues, lüderlich schlechtes Gelichter, nährt ihr nur Trug, ihr treuloses Niggergezicht? Oh, ich tröpf, ich träumender Tor, wie dumm traut ich dem triebischen Trug. Furchtbare Rache, räche den Fehl.
Kommen wir nun schon zum letzten Programmpunkt dieses Abends. Zugaben können natürlich verlangt werden, müssen laut reingerufen werden. Da habe ich jetzt keinen Einfluss mehr drauf. Kommen wir zu dem Siegfried-Idyll für große Besetzung. Die große Besetzung kann ruhig schon mal sich in Stellung bringen. Ich sage noch derweil was dazu. Für Cosimas 32. Geburtstag schrieb Wagner zur Erinnerung an die Geburt seines einzigen Sohnes heimlich das Siegfried-Idyll und ließ es am 25. Dezember 1870 in Triebschen, das ist ein kleiner Ort am Vierwaldstätter See, mit einem kleinen Kammerorchester aufführen. Cosima notierte in ihrem Tagebuch: Wie ich erwachte, vernahm mein Ohr einen Klang, immer voller schwoll er an. Nicht mehr im Traum durfte ich mich wähnen. Musik erschallte. Und welche Musik! Als sie verklungen, trat Richard mit den 5 Kindern zu mir ein und überreichte mir die Partitur des symphonischen Geburtstagsgrußes. In Tränen war ich, aber auch das ganze Haus. Auf der Treppe hatte Richard sein Orchester gestellt und so unser Triebschen auf ewig geweiht. Nach dem Frühstück stellte das Orchester sich wieder ein. Und in der unteren Wohnung ertönte nun die Idylle wieder, zu unser aller Erschütterung. Nun begriff ich Richards heimliches Arbeiten. Viel Vergnügen.
Thank you.
Fehler. Beides dabei. Ich nehme alles auf. Weil das Programm sehr kurz ist, können wir es noch dreimal probieren. Guck mal, da haben wir so schön ist. Natürlich die Frau Schur von Bäckerei Schur. Und natürlich die, die jedes Jahr auch, also die sind schon seit Anbeginn dabei, natürlich die Frau Tutsch von Käse und Köstlich etwas später zukommen, aber trotzdem immer wieder dabei. Und natürlich ganz besonderen, ganz herzlichen Dank an unseren Gastgeber in diesem wunderschönen Etablissement, in diesem Freilufttheater, wo wir hier sein dürfen. Herzlichen Dank an Sibylle und an Eckart. Ja, und ich muss sagen, das ist, glaube ich, jetzt das erste Hinterhofkonzert, wo wir nicht aus anderthalb Stunden zweieinhalb Stunden gemacht haben, sondern wirklich aus zwei Stunden, eine Stunde, 20 Minuten. Ich wünsche noch einen schönen Abend.